Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich.
Hey ihr Lieben, wie schön euch heute Morgen hier zu begrüßen. Ich freue mich, jeden Einzelnen von euch zu sehen und es ist mir total die Ehre, jetzt unseren Gastredner anzukündigen und zwar Josua Richter. Wir gehören ja zu einem Bund, zu einem Verband, dem BFP und Josua quasi ist auch im selben Verband, im Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden und er hat vor 6 Jahren Kirche in Gütersloh gegründet. Wir kennen uns schon sehr viel länger, ich glaube auch schon so 8, 9, 10 Jahre irgendwie und was an Josua so absolut überragend ist und was mich so freut und euch so Mut machen soll für heute. Hey Josua, Josuas Herz ist voller Liebe für Gott, aber auch für Menschen. Er ist selber Pastor, er ist dem Ruf Gottes gefolgt und sein Herz brennt dafür, dass Menschenleben verändert werden, dass die Liebe Gottes hier auf dieser Welt im Nachbarort sichtbar wird und erfahrbar wird. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, um zu predigen. Und der Pastor Krille ist ja aktuell im Urlaub, hat Sonja auch schon gesagt. Ne? Er vermisst euch, er liebt euch und er wäre gern bei euch, aber gerade genießt auch seine Zeit mit der Family. Und von daher will ich dich ganz herzlich willkommen heißen hier bei uns auf der Bühne. Und lass ihm nochmal einen großen Applaus geben.
Danke, vielen Dank für das liebe Willkommen. Fühle mich mega wohl bei euch hier. Ist total schön, nicht nur wegen bekannter Gesichter und guter Freunde hier, sondern auch, weil ich so eine eigene Ecclesia-Geschichte noch habe, komme aus dem Süden und da ist das irgendwie vertraut, wenn man in so eine Ecclesia-Kirche kommt. Mega cool. Meine erste Ecclesia-Kirchenerfahrung war bei uns im Wohnzimmer zu Hause. Meine Eltern haben die nämlich gestartet, Kindergottesdienst im Keller, so ein bisschen, naja, abgeschoben, aber es war ein gutes Programm, hat Spaß gemacht. Es war kein anderer Platz da. Und da ist eine Gemeinde entstanden und gewachsen und die gibt es heute auch noch. Erzähle ich nachher noch was davon. So cool bei euch zu sein, hier in Bielefeld. Und ich möchte sprechen über eine Zwischenbilanz, die man nämlich so ziehen kann im Sommer. Sommerzeit ist ja Auszeit irgendwie für viele, auch eine Urlaubszeit. Hoffentlich hast du auch irgendwo ein paar Tage, wo du zwischendurch mal abschalten kannst, ob es jetzt Balkonien ist oder ob es doch irgendwo weiter weg ist. Aber einfach, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du vielleicht das letzte halbe Jahr Revue passieren lassen kannst und dich ausrichtest auf das neue Halbjahr. Das ist so, das kann der Juli sein. Und ich möchte dir Mut machen, dich herausfordern, das auch zu sehen. Wenn das letzte Halbjahr vielleicht erstmal gerade jetzt zu Ende ist und du sagst, Mensch, ich brauche erstmal gar nichts und einfach mal Stillstand, glaube ich, dass Gott was hat für dich und dich gerne ausrichten möchte und dir was schenken möchte in dieser besonderen Sommerzeit, was du mitnehmen kannst nach vorne. Weil er ist immer, Gott will dich immer nach vorne bringen. Er will immer das Beste für dich, er will zu dir reden, zu jeder Zeit. Wenn du Urlaub machst, wünscht er sich dabei zu sein, dass du ihn einfach drin hast. Ja? Nicht auf eine Art von Religion, sondern einfach in einer Beziehung mit ihm und einfach, Herr Jesus, voll dabei, mittendrin im Urlaub. Wo bist du? Was sagst du mir? Er will immer da sein, wo wir sind. Er hat uns einfach so lieb, so lieb. Und Jesus hat einmal seine drei Jungs, seine drei engsten Jungs, ja, die Jünger genannt, mitgenommen auf dem hohen Berg. Und das war so eine Art Zwischenbilanz. Da hat er vorher schon einiges getan auf der Erde. Er hat Wunder getan, ja, Wasser zu Wein gemacht und hat Essen vermehrt und hat kranke Leute geheilt, gesund gemacht. Er hat so viele tolle Sachen gemacht. Und er hat sich als Gott gezeigt. Er hat auch den religiösen Leitern, so, die so ihnen auch sehr kritisch gegenüberstanden, denen hat er klare Kante gegeben. Die waren mehr so auf Macht und Kontrolle aus durch viele Regeln und Gesetze. Und er war da radikal dagegen, hat dann gesagt, hey, Beziehung zu Gott, ja, das ist, worum es geht. Aber auch seinen Freunden gegenüber, den Jüngern, ist er immer offener geworden, immer klarer geworden, gesagt, hey, auch mir nachzufolgen, das ist auch nicht nur Zuckerschlecken, so, ja, so, ey, ich habe euch lieb, aber ich will euch auch wirklich, ich rufe euch in ein Leben, was auch was kostet und was auch nicht immer super einfach ist, aber es ist es wert, gelebt zu werden, weil am Ende das ewige Leben steht und weil Gott in allem mit dir ist, auch in schwierigen Zeiten mit dir ist. Und so, das war so der Kontext, der Zusammenhang. Und dann nimmt er also diese drei auf dem Berg. Wir lesen das 6 Tage später, nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Also hier ist die Überschrift: mit Gott allein sein. Das war jetzt eine Bergtour. Ja, ich weiß nicht, wo du den Urlaub verbringst, ob lieber in den Bergen oder lieber am Strand. So. Aber ey, hier war es eine Bergtour und es ist kein 5-Minuten-Projekt. Ja? Wer schon mal auf den Berg gestiegen ist, der weiß, das ist, da nimmt man sich einen Tag einfach dafür. So. Und es ist ein Ausflug, der einfach Zeit kostet. Weil Jesus macht das, weil er will seine Jungs persönlich berühren. Er will sich ihnen offenbaren, das sehen wir gleich, als Gott ganz neu. Er will ihnen neu zeigen, wer er ist, und er will sie weiterführen. Es erscheinen ihnen dann also zwei besondere Personen aus dem Alten Testament, also aus dem ersten Teil der Bibel, Elia und Mose, und die sind da so in so einer Erscheinung, und Petrus, der hier mit dabei ist, der ist ganz begeistert, der ist hin und weg so, sagt: Jesus, es ist so schön hier, die Atmosphäre ist so cool, Gottes Gegenwart hier, und können wir hier 3 Hütten bauen, so ein bisschen bleiben hier, es ist so wunderbar. Und er kommt so ins Schwärmen, ins Erzählen, Gott ist einfach da, ja, Gott ist da. Und Jesus erscheint strahlend weiß, ja, also er ist so richtig, richtig göttlich angestrahlt in diesem Moment. Und hey, das ist was Gottes Sehnsucht ist für dich und für mich, genauso und auch gerade in dieser Sommerzeit. Das möchte ich dir zurufen, damit wir nicht nur abdriften ins Chillen, Entspannen, einfach nichts tun, sondern in dieser Ruhe, in diesem auch nichts tun, aber sagen: aber Gott, hier ist mein Herz. Weil Gott will sich dir offenbaren. Gott will sich dir neu zeigen. Er will sich dir neu als Gott zeigen, als der alles kann, der dich liebt und der wunderbare Pläne hat, auch für dein nächstes Halbjahr oder darüber hinaus, der einfach gut ist. Er will sich neu offenbaren. Er will sich neu offenbaren. Das ist sein Herz für dich. So lade ich dich ein zu so einer Bergerfahrung, einfach dieser Sehnsucht in dir Raum zu geben, wenn du sie hast. Diese Sehnsucht zu sagen: dass Gott mehr von dir, ja, ich will dich kennen, nimm mich auf deine Bergtour mit, ich will dabei sein. Und dort oben, da redet der Petrus noch, und dann heißt es: da kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: du bist mein geliebter Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, über Jesus, an ihm habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören. So, jetzt nochmal vor Ehrfurcht erstarren die jetzt da oben, und da ist diese Wolke, diese helle Wolke, die auf den Schatten runterwirft, und aus der Wolke kommt diese Stimme vom Himmel, von Gott persönlich. Dieser Jesus, er ist mein geliebter Sohn. Und es ist nichts von dieser Jesus, das ist der tolle Lehrer, das ist der tolle Messias, der hier alle Wunder vollbringt und der schon so viel geschafft hat in seinen 31, 32 Lebensjahren, sondern es ist einfach nur: er ist mein geliebter Sohn. Das ist es. Das ist, was er dir auf dein Herz schreiben möchte, neu. Und wenn du eine Frau bist, meine geliebte Tochter, ja, so: du bist meine geliebte Tochter und mein geliebter Sohn. Ich habe so eine Freude an dir. Das ist, was Gott über dir sagt. Das kann ich dir zurufen, auch wenn ich dich gar nicht persönlich kenne. Weil das ist Gottes Wort für jeden. Das ist Gottes Herz für jeden Menschen. Das ist Gottes Wort für dich. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ich hab Freude an dir. Ich habe einfach eine Freude an dir. Wenn du die Bilanz ziehst und zurückschaust, das erste Halbjahr 2021, und du siehst: boah, ich habe was geschafft. Ich habe einen Abschluss geschafft, vielleicht ein paar gute Prüfungen abgeleistet, ein paar Einser abgesahnt irgendwie. War gut, ja. Vielleicht haben wir ein Kind bekommen als Family, so, ist auch ein Erfolg, ja. Was auch immer. Gott sagt: hey, das ist schön, aber es darf in den Hintergrund rücken, weil du bist meine geliebte Tochter, bist mein geliebter Sohn. Ich habe einfach Freude an dir. Und wenn du der bist, der sagt, oder die: ich habe das letzte Halbjahr gefühlt nichts geschafft. Ja, das ist auch nur alles vielleicht schief gelaufen gefühlt. Und irgendwie bin ich mit leeren Händen und ich denke: wo ist das erste Halbjahr 2021 hingegangen? Dann ist es genau das Gleiche. Das ist nicht so wichtig bei Gott. Es ist nicht so wichtig. Er sagt: du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ich habe dich lieb. Ich habe so eine Freude an dir. Einfach, weil du bist. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe mein Leben für dich gegeben am Kreuz. Weil du bist so wertvoll. Du bist so schön in meinen Augen. Ich mag dich so gerne. Das ist das Herz Gottes, was für dich ist, genauso wie für Jesus, ja, hier in dem Moment. Hey, er will dich und er will nicht deine Werke zuerst, er will dich, er will eine Beziehung zu dir. Und in diesem Kontext, so, da fragen die Jünger dann, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? So, die haben Fragen jetzt. Jesus hat vorher gesagt, ja, er wird dann von den Toten auferstehen, und die haben lauter Fragezeichen. Und Jesus, was erzählst du? Ja, was redest du da? Und jetzt ist ihre dringendste Frage, weil sie gerade Elia gesehen haben in der Erscheinung, was ist denn jetzt dieser Elia? Ist das jetzt das und so? Oder ich möchte dir Mut machen, stell deine Fragen, ja, auch in der Sommerzeit, in der Bilanz. Stell sie ehrlich, stell sie Gott und stell sie vielleicht auch guten Freunden, wo du sagst, denen vertraue ich, dass sie mich auch nicht auslachen. Ja? Hey, weil Fragen stellen ist auch ein Risiko. Wenn du eine Frage stellst und der andere hält die Frage für dumm und lacht dich aus, boah, das tut weh, das ist nicht cool. Und dann stellst du lieber keine Fragen mehr und tust so, als wüsstest du alles. Und das wiederum ist total gefährlich. Dieser Zustand von alles Wissen vermeintlich und irgendwie nichts mehr zu brauchen, so, das ist das, was die Bibel so Überheblichkeit nennt und sagt, hey, da ist Gott ganz weit weg und da kommt er gar nicht ran an so ein Herz. Und er sagt, hey, stell die Fragen, die du hast, stell die ehrlichen Fragen, ja, die dir wirklich auf dem Herzen brennen. Und in so einer Zeit mit Gott, in so einer Auszeit, in so einer Sommerzeit, können diese Fragen auch gut hervorkommen, wo man zur Ruhe kommt, wo man sich bewusst wird, boah, ich bin geliebt von Gott, ich brauche ihn allein und seine Liebe füllt mich aus. Da kann es sein, dass so ein, zwei Fragen langsam wachsen und du merkst, boah, die sind verborgen, vielleicht sind die auch von früher irgendwann, aber die kommen gerade hoch und du fühlst dich frei, die Fragen zu stellen. Vielleicht erst Gott ganz alleine zu stellen und vielleicht nachher noch einer vertrauten Person oder so. Ich mache dir Mut, stell deine Fragen, so wie es die Jünger hier gemacht haben. Jesus lacht dich nicht aus. Ja? Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Und dann gehen sie runter vom Berg und da sind die anderen Jünger und die haben gerade versucht, einen Jungen zu heilen mit der Kraft von Jesus. Das hatte er ihnen schon vorher auch gezeigt und ihnen das so mitgegeben, die Autorität so geteilt, dass sie Kranke heilen konnten und es ganz oft geklappt hat auch. Aber hier klappte es nicht und sie fragen sich, Gott, was ist los, Jesus, ja, der wird nicht geheilt, der Junge, und was müssen wir tun, so. Und die sind ratlos und das habe ich überschrieben mit meinen Mangel erkennen, zu merken, dass eine Grenze und irgendwie, es hat was geklappt vorher, aber jetzt klappt es irgendwie nicht gerade. Und Jesus, er spricht hier, er verurteilt hier diesen Kleinglauben und sagt, hey Leute, ne, so Gott vertrauen, so, ja, das ist das Wichtigste, und er spricht da was an, aber er sagt auch einfach, hey, es geht weiter, so, ne? Es geht weiter. Also er gibt einen Ausblick auf das Neue, was dann kommt. Und was er uns lehren möchte, ist, glaube ich, dass wir ehrlich stehen bleiben, vielleicht auch in dieser Sommerzeit, wenn wir in seiner Gegenwart so stehen, auf diesem Berg, auf dieser Bergtour mit ihm sind, dass wir stehen bleiben und sagen, Gott, ja, hier ist ein Mangel, hier ist eine Grenze in meinem Leben, die würde ich am liebsten gerne ausblenden, aber irgendwie ist sie doch da und die ist so präsent. Aber dass du deiner Grenze, deinem Mangel auch ins Gesicht schaust, mutig ins Gesicht schaust und sagst, ja, Jesus, ich sehe das, das klappt nicht in meinem Leben oder auch noch nicht oder nicht mehr. Und da ist eine Grenze und die halte ich dir hin, Jesus, Gott. In dem Wissen, du verurteilst mich nicht, du liebst mich. Und es läuft eben nicht alles im Leben nach Plan, sondern manches klappt irgendwie nicht. Der Petrus, der hatte diese Korrektur von Jesus sehr, sehr krass erlebt, gerade kurz vorher, wo Jesus erstmal gefragt hat, hey, so die engsten Freunde, was denkt ihr, wer ich bin? Ja, die Leute sagen ja alles Mögliche, so toller Lehrer, Prophet, irgendwie ein besonderer Mensch auf jeden Fall, wer, oder einfach nur ein Zimmermann, wer bin ich? Und Petrus sagt, hey, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der, auf den wir warten, du bist der, der vom Himmel gekommen ist. Und dann sagt Jesus, ja, richtig, Jackpot, Petrus, du hast gecheckt, super, ja. Also volles Lob von Jesus, das war, was man sich immer wünscht. Aber im nächsten Moment kommt eine krasse Korrektur, weil Jesus erzählt von seinem Leiden auch schon, so dass er ans Kreuz gehen wird und dass es ein schwieriger Weg wird. Und Petrus, so nein, Herr, nicht, du sollst doch nicht leiden, ja, irgendwie so ein Wohlfühlevangelium, so, alles muss ganz einfach sein und locker und leicht und nein, Herr, bitte nicht, auf keinen Fall. Und wisst ihr, was Jesus zu ihm dann sagt, gerade kurz danach, ganz krass, haltet euch fest, er sagt, geh hinter mich, Satan. Puh, was, Jesus, gerade lobst du Petrus und er sagt auch sowas Tolles, ja, du bist Gottes Sohn und jetzt so eine krasse Korrektur, Jesus, muss das sein? Ja, er korrigiert das Falsche in Petrus, das, was falsch aus ihm gerade rausgesprochen hat, ja, dass er ihn von seinem Weg zum Kreuz abhalten wollte, der ja die Rettung war für die ganze Welt, der wichtig war, der zwar ein Leidensweg war, aber ein guter Weg war am Ende. Und er wollte ihn abhalten davon, deswegen diese scharfe Korrektur, dieses gegen das Böse. Ja, und das ist was ein Weg ist, glaube ich, warum wir auch zusammen sind als Gemeinde, als Christen, als Kinder Gottes auch. Und lade ich dich so ein, dazuzukommen, auch wenn du noch nicht dabei bist in so einer Gemeinschaft und heute einfach mal so reinschaust hier. Das ist so eine Freude, dieses sich gleichzeitig lieb zu haben in der Gemeinschaft und sich voll zu respektieren und jeden seinen Weg gehen zu lassen. Und gleichzeitig, wenn Vertrauen da ist, auch zu sagen, hey, du darfst mich auch korrigieren. Ich bin auch lernfähig, ich möchte auch lernen, ich möchte wachsen. Weil das ist was uns Christen auch so ausmacht, dass wir immer wachsen wollen. Also jetzt nicht körperlich so, sondern innerlich im Glauben an Jesus. Wir wollen immer weiterkommen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, unserem großen Vorbild. Wir wollen, am Ende wollen wir mehr lieben. Wir wollen mehr so sein wie er, wir wollen mehr lieben. Wir wollen überall mehr lieben, jeden Menschen. Und um das zu erreichen, brauchen wir Korrektur. Ja? Um das zu erreichen, sage ich zu Leuten, denen ich vertraue, sage ich, hey, ja, bitte korrigiere mich. Ja? Weise mich auf meine Schwächen hin, weil ich will möglichst weniger davon haben. Ich will mehr so sein wie Jesus. Hey, das klappt super in einem Rahmen, wo man sich vertraut, von Kleingruppe, von einem guten Freundeskreis. So, und es ist durchaus anders, als es manchmal in dieser Welt, in der wir leben, so auch stattfindet. Wo wenn man irgendwie eine Sache anspricht, die vielleicht kritisch ist, wo man dann gleich die Freundschaft gekündigt wird. Ja, so, da ist es gleich vorbei. Und das ist durchaus anders. Und ich lade dich ein, das kennenzulernen und zu prüfen. Genau, mein Mangel erkennen, ja, mit dem Wunsch zu wachsen, ja, mit dem Wunsch weiterzugehen mit Jesus. Und dann den Mut für Neues bekommen. Jesus sagt dann, hey, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, so ganz, ganz klein, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Ja, Jesus sagt, hey, ich korrigiere das, was nicht gut ist in dir, aber ich mache dir gleichzeitig Mut, hey, mit meiner Kraft wirst du es schaffen. Ja, wenn du an mich glaubst, so, boah, dann kann ein Berg sich versetzen. Also da ist alles möglich. Er macht dir Mut. Und für das, was dein Projekt ist im neuen Halbjahr, wenn du eins hast, vielleicht gibt dir Gott heute eins oder in der nächsten Woche, ja, dann ist es das, dass Gott dir Mut macht und sagt, mit meiner Kraft, du kannst es schaffen. Du kannst es vollbringen, auch das Riesending, aber auch das Kleine, ja, hey, du kannst es schaffen, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen reinnehmen, so in unsere Geschichte in Gütersloh. Pastor Krille, ich weiß nicht, ob ihr ihn so nennt, oder Pastor Christian Kruse, Pastor Kruse, ich kenne ihn unter Krille, hat mich eingeladen, ein bisschen zu erzählen, auch über Gütersloh, wie wir es so erlebt haben, die Gemeinde zu starten. Da war mir diese Vorbereitung so, ja genau, das war so unser Projekt vor 6 Jahren, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber wir sind auch noch mittendrin, Gemeinde ist immer eine Baustelle, Gemeinde ist immer in Bewegung und von daher ist es auch aktuell. Aber so möchte ich euch reinnehmen in unser Projekt Gemeindegründung damals, aber dir gleichzeitig den Mut machen, hey, jetzt auch, wenn du sagst, oh, Gemeindegründung interessiert mich gerade überhaupt nicht, ja, so, ist völlig okay, aber zu schauen, wo ist denn die Parallele zu deinem Leben gerade jetzt? Weil Gott hat was Neues für dich auch in deinem Leben. Es gibt immer Projekte, es gibt immer Aufgaben, es gibt immer gute Dinge zu tun. Nicht zu viel von Gott, er überschüttet uns nicht mit Aufgaben, aber es gibt immer Dinge, wo er sagt, hey, das ist jetzt dran und das ist was Neues. Und ich glaube, du wirst viele Parallelen finden für dein Projekt, was Gott dir gibt, auch aus dem Thema Gemeindegründung. Was ich gemerkt habe, was wir gemerkt haben, ist, dass Gemeindegründung einfach ist und Spaß macht. Als erstes. Wirklich, wirklich von Herzen. Als Kind, ich habe erzählt, der Kindergottesdienst im Keller bei uns im Haus, 2 Familien haben sich getroffen, die einfach nach Gott gesucht haben. Sie haben gesagt, Gott, wir wollen Menschen mit dir in der Stadt bekannt machen. Und es wurden immer mehr Menschen, ja, so, wir haben dann irgendwie so Veranstaltungen gemacht in irgendwelchen Hallen und die gemietet und irgendwie haben Menschen für Jesus sich entschieden und es ging immer so weiter. Und als Kind, ich war da so zwischen 5 und 10 Jahren alt, so, ist es einfach passiert, ja, und meine Eltern haben das irgendwie gemanagt so und mit ein paar anderen und ja, Gemeinde ist einfach, ne? Es läuft, also es passiert, man muss nichts machen. Das war so mein Bild als Kind. Und dann kam unser Traum, nach Gütersloh zu gehen, von Bielefeld aus hier. Wir sind von der FCG Bielefeld ausgesandt worden, in Gütersloh Gemeinde zu starten. Und wir haben gemerkt, Gott schenkt uns eine Liebe für die Menschen und so, wir wollten einen Ort schaffen, wo Menschen nach Hause kommen können und bei Gott ankommen können. Und das kam so in unser Herz rein, dieser Traum ist gewachsen, hat Gestalt gewonnen. Und dann haben wir gemerkt, ja, es ist wirklich einfach. Es ist wirklich einfach. Weil es heißt einfach, erstmal seine Tür aufzumachen, sein Wohnzimmer aufzumachen und einfach auch Gott zu bitten, dass er ein Team formt, ein Team zusammenstellt, was auch das auf dem Herzen hat, was mitgeht. Wenn es von Gott ist, dann wird er immer ein Team zusammenstellen. Dann wird er dich nicht alleine lassen, auch in deinem Projekt. Der wird dir helfen mit Leuten, auch mit Manpower, das glaube ich von Herzen. Und so hat Gott Leute dazu hinzugefügt zu so einem Gründungsteam auch. Zum Beispiel eine Frau, die in einer brasilianischen Gemeinde da noch war, die sich gerade aufgelöst hatte, diese Gemeinde. Es gab noch so ein paar Gottesdienste und ich war da einmal zu Besuch einfach, bin da hingegangen in Steinhagen und sollte dann am Ende so ein Grußwort sagen so und habe dann auch erzählt, ja, Gemeinde. Und dann kommt diese eine Frau nach dem Gottesdienst, es waren da so 10, 15 Leute im Gottesdienst, irgendwie eine ganz kleine Gruppe, die kam da auf mich zu und sagte, hey, ich hab dein Gesicht schon im Traum gesehen. Ich habe die Frau nie vorher getroffen, ja, so. Und sie sagt so, Gott hat mir einen Traum geschenkt, ich habe dein Gesicht gesehen und du warst der Pastor in meiner Gemeinde. Und seitdem war sie Teil unseres Teams. Einfach. Und habe ich gemerkt, aha, Gott, so baust du Gemeinde. Du stellst hier ein Team gerade zusammen und da muss ich gar nicht irgendwo groß jetzt suchen und auch werben und gucken. Vorher haben wir auch geworben und geguckt, wer kommt mit, auch aus unserer Muttergemeinde. Ja, Leute, hier, Gütersloh ist eine tolle Stadt, ja, kommt mit und so. Aber habe ich gemerkt, ach, das macht Gott schon selber auch. Cool, danke Gott. Ein anderer aus unserem Team, wir waren ein sehr internationales Gründungsteam und sind auch immer noch international, der kam aus Frankreich, aus Nizza, so, wo man schön Urlaub machen kann. Aber der kam nach Gütersloh, ja, also und hat dort gearbeitet 2 Jahre bei Avato Bertelsmann. Aber in seinem Herzen war so, ich komme zwar für die Arbeit, aber er hat gesagt, ich bin Missionar, ich will Gemeinde bauen. Das war sein Anliegen, das hat er von Gott gehört gehabt. Hey, und dieser Mann, der kam dann über Homepage und Co., ja, haben wir uns getroffen, haben uns gefunden im Gebetstreffen von einer anderen Gemeinde dann und da waren wir zusammen und das war klar, das ist seine Gemeinde, das ist seine Gründung, so er ist dabei. So, das so als Beispiel, was ich meine, es ist einfach, ja, es ist so nicht kompliziert, weil Gott macht es, Gott macht es. Und auch für dein Projekt, wenn du es für Gott machst, ja, Gott macht es. Gott macht es für dich. Und er ist am Start. Und der zweite Punkt, der ist ganz wichtig, Gemeindegründung kostet alles. Kostet alles. Und es ist wirklich so gemein nebeneinander. Es ist sehr einfach und es kostet alles. So eins, was es kostet, ist so, ja, so das Haus aufmachen, so, ne? Statt zu sagen, hey, auch Zeit, nicht so, jetzt ist mein Pastorenbüro auch geschlossen oder so, sondern es ist einfach ein offenes Haus, eine offene Tür, Gemeinde zu Hause, wie wir es auch lieben zu leben, wie es auch hier so lebt, in den Kleingruppen, in dieser Gemeinschaft miteinander. Und auch so der Ruf, ja, also ich erinnere mich an eine Szene, das war schon mega peinlich, aber wir haben es für Gott gemacht und wir haben, glaube ich, auch damit was erreicht in dem Moment, wo wir in bunt gekleideten Weihnachtsmannkostümen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs waren und versucht haben, Menschen einfach zu unseren Gottesdiensten einzuladen, weil wir haben gemerkt, wir wollen Menschen, Gemeinde besteht aus Menschen und wir haben keine Menschen und deswegen suchen wir sie. Und damals waren wir noch nicht so fit auf Instagram und Co. Und dann haben wir einfach die Leute, die wir in der Stadt getroffen haben, gesagt, hey, wir haben hier eine neue Kirche, wenn ihr Bock habt, hier Sonntag 17 Uhr im Januar starten wir, kommt rein. Und dann waren wir in diesem Kostüm und da ist diese Frau, die wollte gerade ein Kinderprogramm machen auf dem Weihnachtsmarkt und die sieht da diese 7 oder 5 Weihnachtsmänner und Frauen und sagt, hey, kommt doch mal auf die Bühne. Ja, die hat ihre Chance gewittert, dass da endlich die Kinder mal kommen. Und dann durften wir auf die Bühne, haben das Mikrofon gesehen und dachten, jetzt, da gehen wir hin, wo ein Mikro ist, da gehen wir hin. Wir wollen Jesus bekannt machen, wir wollen die Gemeinde bekannt machen. Und dann mussten wir aber zuerst so zwei Weihnachtslieder singen, so Kinderlieder, die wir auch so nur halb kannten vom Text her. Es war einfach mega peinlich, wir haben so gesummt und ein bisschen gewackelt. Ich war so froh für, ja, Masken gab es noch nicht, aber für den Bart, den wir da tragen konnten, damit man sich nicht so erkannt gefühlt hat. Aber ey, alles für Jesus. Irgendwie macht man auch verrückte Dinge so, wenn man halt begeistert ist und sagt, Jesus, ja, für dich machen wir das hier gerade. Muss man nicht alles nachmachen, ja. Aber so, es kostet schon was, ja. Und auch das Anpacken so, auch echt jedes Kabel und jeden Stuhl auch selbst bereit sein zu tragen und einfach alles einfach zu machen, das ist so wichtig. Und vielleicht noch wichtiger, Entmutigung zu überwinden. Das ist für mich auch so ein Kostenpunkt gewesen, dieser Angriff von Entmutigung, von Zweifel auch, ja, wo, wenn die Gemeinde nicht so wächst, wie du es gedacht hast, oder wenn es nicht so vorangeht. Und da kommen diese Gedanken von, hast du wirklich Gott gehört? Ist es wirklich so dran? Ja? Fehlt nicht jede Menge irgendwie? Und wenn du den Mangel mehr siehst, als das, was Gott tut, und Entmutigung angreift in Gedanken, das ist wirklich, wirklich krass. Und da, das ist auch ein Kostenpunkt, so eine psychische Sache, da durchzugehen und mit Freunden durchzugehen, von Gott die Stimme wieder zu hören, du bist geliebt, es geht nicht um Leistung, auch nicht um die Gemeindegründungsleistung, ja, so, ist so entscheidend, ist so wichtig. Hey, es geht um geistliches Erobern, weil mit einer Gemeinde eröffnest du einfach eine Oase in der Wüste, wo Leute trinken können und wo Leute nach Hause kommen können. Und es gefällt dem Feind von Gott, dem Teufel gefällt das überhaupt nicht. Und deswegen ist Gebet die wichtigste Waffe so, und Vorbereitung dafür. Pray first. Ja, so Hammer, ihr seid so eine betende Gemeinde und das ist wirklich stark. Ja, weil das ist die Grundlage, glaube ich, auch für alles Tolle, was ihr erlebt. Wir gucken immer so zu euch hin aus der Ferne, manchmal auch aus der Nähe, so ein bisschen über Gespräche. Und das ist so schön zu sehen, wie ihr als Gemeinde wächst und vorangeht und wie Gott hier so viel tut. Wie so ein Aufblühen da ist. Hey, und es ist hundertprozentig, ist einer der Hauptgründe, ist pray first, ist eine betende Gemeinde zu sein, wo einfach auch Herzen offen sind und wo du vielleicht auch heute hier bist als Gast, deswegen, weil Leute für dich gebetet haben, dass du Gott kennenlernst und einen Schritt auf Gott zugehen kannst. Ja. Ja, wir haben es gemerkt, dass Gott unsere Liebe verändert, unser Herz verändert mit mehr Liebe für die Menschen vor Ort, weil wir für sie beten. So, für wen du betest, den kannst du auch nicht mehr gut kritisieren. Das ist ganz einfach so und ist ganz gut, ja, dass man, deswegen soll man auch für Feinde beten und so, damit man die nicht mehr so verbal dann niederhaut, sondern dass das Herz frei bleibt da tatsächlich, auch wenn nicht alle Menschen alles richtig machen. Aber so, das ist für Liebe genau und auch Einheit im Team. Und wisst ihr, wir haben vor 1,5 Jahren angefangen für Ferl zu beten, unseren kleinen Nachbarstädtchen, ja, echt ein Städtchen an der Autobahn. Und so, Gott hat uns das gezeigt, dass er dort auch eine Gemeinde starten möchte. Und das ist für uns so als noch relativ kleine Gemeinde, haben wir schon gedacht, okay, wow, Ferl, wir fühlen uns noch nicht fertig. Also ich meine, wann ist eine Gemeinde fertig? Aber wir fühlen uns noch gar nicht fertig, also so wirklich. Und Gott hat es reingesprochen und wir haben einfach gebetet am kältesten Tag des Jahres, am 30.12.2019 war das. Sind da rumgelaufen und haben versucht, so ein bisschen auf Gott zu hören, haben an der Schule gebetet, auch als erste Station für junge Menschen. Und was jetzt cool ist, nach 1,5 Jahren, wo wir auch schon andere Gebetsgruppen hatten und eine Kleingruppe dort und so, ist, dass wir letzten Sonntag 3 junge Ferler taufen durften, die sich für Jesus entschieden haben. Hey, die sich von sich aus gemeldet haben, über Instagram gesagt haben, hey, wir haben Gott kennengelernt und wir wollen gerne den nächsten Schritt mit Gott, wollen uns taufen lassen, wir suchen eine Kirche. Wow, warum kommen die gerade hier nach Gütersloh zu uns und melden sich? Weil Gott es vorbereitet, weil im Gebet die Kämpfe gewonnen werden. Ja, genau. Und hey, es macht Jesus groß, auch Gemeindegründung macht Jesus groß. Das ist eine Lektion, vielleicht auch ist es sehr persönlich von mir. Und es ist so die Herausforderung, wenn du etwas als Kopf auch irgendwie startest, irgendwann auch zu merken, ja, aber es ist nicht deins, sondern es gehört Gott. Und das kann auch ein Projekt sein, was du hast, wo du sagst, hey, das ist mein Baby, mein Projekt, ja, so, da kann ich mich selbst drin finden oder verwirklichen oder so. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo Gott sagt, stopp, es ist meins, es ist meine Gemeinde, es ist mein Projekt. Und wo dich freundlich bittet, zurückzutreten, nicht im Sinne von Rücktritt, ja, aber von hey, du bist berufen, andere Leute freizusetzen, mach Platz und stell das Ding breit auf, so. Und sei nicht der One-Man, und mach nicht die One-Man-Show. Hey, und das ist auch ein Ding, das kostet was, ja, es kostet Stolz und es kostet Überwindung, aber am Ende, es macht Jesus groß, es macht Jesus groß. Und Teamwork ist Dreamwork, ja, wie ihr hier auch sehr gut wisst, mit euren Mega-Dream-Teams. So cool, ich habe gerade ein bisschen in der Pause gehört, wie viele Teams ihr hier am Start habt und wie ihr hier Gemeinde baut in so einer Wucht, hey, das ist so cool. Seid dabei, ja, in den Dreamteams auch nochmal, wenn du noch nicht dabei bist, hier geht wirklich was, genau, im Lokschuppen und hier und überall. Mega krass, ja. Ja, jetzt kann ich sagen so, um den Punkt abzuschließen, dass ich weiß, Gott hat die Gemeinde gegründet, Jesus hat diese Gemeinde gestartet vor 6 Jahren und ich darf dabei sein, ja. Ich darf einfach mitmachen, in der Rolle verantwortlich auch, also ich als Leiter, ich übernehme Verantwortung, ja, ich laufe da nicht weg, ist auch wichtig, die Rolle, die Gott einem gibt, dass man die auch nimmt und ausfüllt, aber es ist ein Dürfen und nicht ein Müssen. Ich muss nichts beweisen, ich muss nichts tun, ich muss auch mich nicht als toller Gemeindegründer irgendwie beweisen und es ist so eine Freiheit, es ist ein persönlicher Prozess, den ich gehen durfte. Und es ist, was wir in unserer Gemeinde so gelernt haben, dieses Müssen echt durchzustreichen. Weil irgendwann haben wir gesehen, das Kreuz, wir haben so ein altes Holzkreuz da stehen, hat mal jemand so gezimmert, weil dachte, ja, so als Kirche, wir sind in so einer Weberei, man soll das irgendwie sehen, okay, da haben wir so ein Holzkreuz. Und dann haben wir gesehen, hey, das Kreuz ist wie als ob es was durchstreicht. Und wir haben gemerkt, boah, das Müssen ist durchgestrichen. Dieses Du musst, dieser Druck, der uns überall um uns herum auch begegnet, du musst leisten, du musst bringen, du musst liefern. Das ist durch das Kreuz durchgestrichen, weil Jesus hat gesagt, ich habe das Du musst getragen, ich habe deine Schuld und dein Versagen getragen, auch dein Können und Nicht-Können, ich trage das alles. Und jetzt heißt es, du darfst. Hey, du darfst mich lieb haben, darfst dich entscheiden, freiwillig für mich. Und darfst mir dein Leben geben und darfst mir dienen, fröhlich von ganzem Herzen. Das ändert es so sehr. Bei uns hat es das so sehr geändert. Und ja, mach dir Mut, falls du mit einem Muss im Herzen unterwegs bist, mit einem Muss, dass du es einfach tauschst, das kann man jederzeit tauschen, das ist ganz einfach, gegen ein Du darfst. Einfach das zu Jesus bringen, das Müssen, ans Kreuz, ja, da brauchst du kein Holzkreuz dafür, einfach zu Jesus bringen, er ist da und er trägt das Müssen, ja, diesen Druck, dieses, oh, ich sollte was und ich müsste was bringen, auch im frommen Bereich, auch was liefern, was leisten, so. Ich darf Jesus lieben, ich darf alles geben, ich darf mitmachen dann, ja, ich darf Vollgas geben für ihn. Und es klingt nach Liebe und die Liebe von Gott in dem Herzen verändert alles. Das sind die letzten Verse hier heute, 1. Johannes 4, 16 und 19. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gottes Liebe und wer in der Liebe bleibt, in diesem Frieden bleibt, dieser Liebe, dieser Freiheit, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ja. Hey, so alles, was du tust, dein neues Projekt, dein neues Vorhaben, das, was Gott dir aufs Herz legt, was jetzt vielleicht auch gerade ganz zart heranwächst, wo du merkst, boah, da kommt was, ja, da kommt was in Gang in meinem Herzen. Lass es aus Liebe geschehen. Mach es nicht zu schnell auch. Lass es in Liebe wachsen, damit es Bestand hat für die Ewigkeit. Weil ein liebevolles Werk wird ein ewiges Werk sein. Liebe fragt nicht nach Kosten und Gewinn. Da musst du nicht überredet werden und sagen, boah, jetzt mach mal ein bisschen, sondern du gibst dein Leben gerne hin. Du gibst deine Zeit, dein Investment, dein Geld, du gibst es gerne hin. Sagst, boah, ich will so gerne. Ich bin geehrt, mitzumachen, dabei zu sein. Gott, bei deinem Projekt, bei dem, was du machst. Liebe ist einfach freiwillig. Ja? Und wisst ihr, Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen vor 2000 Jahren. Freiwillig an dieses Kreuz gegangen. Er hat sein Leben wirklich hingegeben. Ich habe diese Woche gelesen, wie sie versucht haben, in der Bibel, wie sie versucht haben, Jesus so eine Lüge anzuhängen, ihn zu verleumden. Und sie haben es nicht mal geschafft, 2 Zeugen zu bringen, die übereinstimmen und Jesus dann fertig zu machen und eine Anklage anzuhängen. Das haben sie nicht mal geschafft. Er selbst, erst auf die Frage, bist du Gottes Sohn? Ja, ich bin es. Er selbst hat sein Leben hingegeben, wisst ihr? Die Leute haben es nicht mal geschafft, ihn vernünftig anzuklagen. Er selbst hat sein Leben gegeben, freiwillig, für dich und für mich, weil er dich liebt, so sehr liebt, weil Gott dich umarmen möchte. Er wollte dich schon immer umarmen, aber durch Jesus kann er dich umarmen. Durch diesen Mann, der am Kreuz hing, dessen Arme weit ausgebreitet sind, kann er dich jetzt umarmen, weil dieser Jesus deine Schulden, dein Versagen getragen hat, alles Nicht-Können, alles, allen Leistungsdruck auch. Er hat alles genommen, er hat alles auf sich genommen, damit Gott, der Vater, dich umarmen kann. Heute, hier und jetzt. Heute, hier und jetzt. Vielleicht ist dein Tag heute. Ich lade uns gleich ein, dass wir zusammen aufstehen und beten. Und ich möchte uns einladen zu einem Gebet, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen. Wo ich immer so einen Satz vorbete und du kannst einfach nachbeten. Und du kannst mit diesem Gebet ehrlich mitbeten, wenn du magst. Du musst natürlich nicht mitbeten, aber wenn du mitbetest, dann bete doch ehrlich mit. Und vertrau dein Leben diesem Jesus an, den du wahrscheinlich noch nie gesehen hast, aber den du ab diesem Zeitpunkt mehr und mehr sehen wirst, mit den Augen deines Herzens, den du erkennen wirst, mehr und mehr. Er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Er ist der Fürst des Friedens. Er ist die Liebe selbst, die Liebe in Person. Und er wünscht sich nichts mehr, als dich kennenzulernen und dich in die Freiheit, ins Leben reinzuführen, deine Bestimmung reinzuführen. Das ist, wofür er sein Leben gab und wofür er auch von den Toten auferstanden ist. So, können wir aufstehen zusammen hier und beten? Lass uns gerne alle zusammen beten und wenn du Gott schon kennst, dann betest du es kräftig mit und kannst es nochmal fest neu machen und dein nächstes Halbjahr, aber auch dein ganzes Leben Gott geben. Und gerne aber auch zum allerersten Mal, trau dich mitzubeten, trau dich leise im Herzen oder auch laut mitzubeten und dein Leben Jesus anzuvertrauen. Gott, ich stehe hier vor dir. Und ich danke dir, dass du mich liebst, wie ich bin. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts tun. Du nimmst mich an, wie ich bin. Danke für Jesus, deinen Sohn, der sein Leben für mich gab, damit ich ewig leben kann, der alle meine Schuld getragen hat, der den Tod getragen hat, an meiner Stelle. Jesus, ich danke dir für dein Geschenk an mich. Dank dir werde ich ewig leben. Und ich starte heute, hier und jetzt. Hier bin ich und ich vertraue dir mein Leben an. Führe du mich auf deinem Weg. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch, Gott segne uns alle. Amen.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.